Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Wenn es um das Networking, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, also die Netzwerkfunktion geht, dann denken die meisten nicht gerade an die Netzwerke, die die Arbeit mit dem Computer erleichtern, sondern zu Recht an die gesellschaftsfreundschaftlichen Verbindungen, die ebenfalls das Leben vereinfachen sollen. Schon immer war es eine Art von Netzwerk, das die musikalische Gesellschaft aufrecht erhielt. Man denke nur an die Rolle der Kirche in der Frühzeit der Musik, die wir immer noch als ernste oder klassische Musik bezeichnen. Da war es eine ausgemachte Sache, dass nur die Mönche sangen. Und als die Adelshäuser sich aufmachten, der Musik in ihren luxuriösen Anwesen Raum zu geben, konnten Musiker von Glück sagen, wenn sie in diese Kreise aufgenommen und in diesen Kreisen weitergereicht wurden. Denn auch die Adelshäuser waren wie ein Netzwerk verknüpft. Und sie sind es bis heute. Der eine heiratete aufgrund von Landgewinn und Einflussnahme die Kinder des anderen und so blieb alles schön innerhalb eines Netzwerkes. Doch selbst als das Bürgertum, allen Ländern voran England, sich aufmachte, die Musik in öffentlichen Konzertsälen und Opernhäusern erklingen zu lassen, mussten Musiker schon Glück haben, um dort engagiert zu werden. Wer sich davon ausgeschlossen fühlte, um unabhängig zu sein, musste selbst investieren, um Konzertsäle zu mieten und auftreten zu können. So tat es ja auch noch Ludwig van Beethoven mit seinen als Akademien bezeichneten Riesenkonzerten in Wien. Und dennoch wäre ihm ein Leben, wie er es führte, nicht möglich gewesen, wenn er nicht die Unterstützung der Adelshäuser in Wien gehabt hätte, für deren Grundlage der Fürst in seinem Geburtsort Bonn gesorgt hatte. Wer es nicht fertigbrachte, in diesen Dunstkreis, also das Netzwerk von Adligen, aufgenommen zu werden, der hatte es schon schwer. Man denke nur an Franz Schubert, der zwar über einen großen Freundeskreis verfügte, der ihm sein Leben überhaupt ermöglichte, aber dennoch wurden seine Werke bis auf einmal niemals in offiziellen Konzerten vorgestellt. Er gehörte nicht zum Netzwerk. Und das ist bis heute nicht anders, nur dass sich die Netzwerkstrukturen deutlich verändert haben und unüberschaubarer geworden sind. Schauen wir einmal auf einen normalen Klavierstudenten und wie er es ermöglichen könnte, ein Netzwerk aufzubauen, das ihm Auftritte und einen Ruf ermöglichen würde. Alles beginnt schon einmal mit dem Ort des Studiums. Denn wenn er in einer kleinen Stadt, beispielsweise in Italien, an einem dieser zahllosen Konservatorios studiert, dann hat er es zum einen ein wenig schwieriger, einen Zugang zu großen Konzertbühnen zu haben, zum anderen vielleicht aber auch einen Professor, den man in der Welt kaum kennt. Und da ist schon das erste Netzwerkproblem vorhanden: der Professor. Wenn er in der Welt der Musik gut verquickt ist, wird er seinem Studenten auch helfen können, wenn er es denn will. Durch einen internationalen Ruf über seine Kontakte zu Veranstaltern, Labels, Agenturen etc. kann er den Namen seines Studenten mehrfach nennen, ja ihn sogar vorschlagen. Denn es gibt sie, diese Professoren, die über Jahrzehnte ein Netzwerk aufgebaut haben, denen man vertraut und auf die man hört, wenn sie einen Pianisten vorschlagen. Natürlich gibt es auch nicht regelmäßig unterrichtende Musiker, die solch einen Ruf mit sich bringen, dass ihre Aussage über einen Jungmusiker Türen öffnen kann. Martha Argerich, Daniel Barenboim und natürlich andere gehören dazu. Allein an der Barenboim-Said-Schule in Berlin unterrichtet zu werden, kann schon Türen öffnen. Doch selbst im Inneren der Musikwelt ist das Netzwerken mittlerweile üblich und durchaus deutlich ausgeprägter als noch in früheren Zeiten. Zudem sind einige Ausbildungsstätten für abseitige und die Musikwelt eher unterstützende Berufe hier wichtig. Musikjournalismus, Musikmanagement, Musikvermittlung, all diese Studiengänge gibt es noch nicht allzu lange. Und zudem sind sie nicht immer von erkenntnisreichen Lehrgängen gespeist. Aber sie lassen sich gut vermarkten. Denn wenn man einen solchen Studiengang vorweist, dann kann man unterkommen, als wenn man einfach nur Wissen mitbringt, das vielleicht wichtiger wäre, als wenn man ein Studium absolviert. Das ist in unseren Breitengraden noch einmal wichtiger, da nicht wie in den USA das Wissen und womöglich die Erfahrung zählt, sondern ein Abschluss, also ein offizielles Papier, das einen Anschein zu einem Spezialisten für einen Teilbereich der Musikbranche qualifiziert. Und genau da beginnen weitere Gefahren von Netzwerken zu lauern. Natürlich sind institutionelle Strukturen immer daran interessiert, keine Störenfriede in ihre Struktur einzulassen. Das bedeutet, selbst derjenige, der die besseren Ideen hat, die vielleicht auch mit viel Arbeit verquickt wären, wird lieber nicht genommen als jemand, der erst einmal genauso denkt wie alle anderen in einem Unternehmen. Heute bedeutet dies vor allem, nicht innovativ und experimentell zu denken, sondern vor allem konventionell und geschäftskonform. Denn unsere Musikwelt ist bis zu 90% geschäftsorientiert. Noch vor kurzem sagte mir ein wichtiger Veranstalter aus Deutschland, als ich ihm erzählte, dass man in meiner Heimatstadt Düsseldorf in früheren Zeiten auch einmal etwas gewagt habe, in Bezug auf die Programme und die eher unbekannten Künstler, so sagte er da lapidar: Nun, wenn man sich das leisten kann, was dies bedeutet? Man muss, um den Geldgebern, von denen auch große Konzerthäuser abhängig sind, beweisen, dass man viele Karten verkaufen kann. Und so setzt man denn auf Künstler, die im Netzwerk schon längst etabliert sind, bekannt in den Medien, den Agenturen und Labels. Ja, noch schlimmer, man nimmt nur die dieses Netzwerk schon andernorts so gut bespielt haben, dass man sicher sein kann, dass die Öffentlichkeit Karten kauft, da man den Namen bereits kennt. Das ist aber wirklich nur ein weiterer Teil der Netzwerkpolitik in dem als Geschäft funktionierenden Musikbereich. Denn wenn wir uns einige Länder und deren auftretende Künstler anschauen, dann erklären sich einige Netzwerkpolitiken von selbst. Sei es in Frankreich, wo es einige Veranstalter gibt, die etliche Festivals verantworten und auch nur einige wenige Agenturen, die den Markt beliefern, sind es vornehmlich bestimmte Kreise von Musikern, die dort auftreten. Oftmals natürlich die landesüblichen Helden der klassischen Musik. Dasselbe gilt für Italien oder auch England, wobei man sich dort auch als Ausländer durchaus einen Namen erstreiten kann. In Deutschland allerdings ist das Feld der Künstler deutlich internationaler, auch wenn dies ebenso die Netzwerkpolitik extrem ausprägt. Kommen wir zurück zu dem Studenten, der vielleicht keinen Professor hat, der auch außerhalb des eigenen, vielleicht mit weniger Auftrittsmöglichkeit versehenen Landes kaum ein Netzwerk aufbauen konnte. Was kann dieser Student tun? Nun, er kann die internationalen Wettbewerbe besuchen und versuchen, sich dort ein Netzwerk aufzubauen. Denn Jurymitglieder sind bekanntlich durchaus dazu geeignet, ein Netzwerk zu etablieren. Selbst wenn man nicht mit einem Preis ausgezeichnet wird, kann man den Kontakt zu diesen Juroren suchen, kann versuchen, mit ihnen zu sprechen und sich in deren Gedächtnis einzubrennen. Dasselbe gilt für international ausgeschriebene Meisterkurse. Man sieht schon, letztendlich steckt auch hinter diesen immer unter dem vermeintlichen Deckmantel der Unterstützung junger Talente und der Fortbildung dieser ein Teil eines immensen Netzwerks, das für den einen funktioniert, für den anderen halt nicht. Man kann nur versuchen, es für sich funktionabel zu gestalten. Am Ende wird dann im Kopf der Personen, die einem Türen zu einem bestimmten Netzwerkbereich öffnen können, entschieden, ob man mit hineinkommt oder nicht. Sicher muss man ein gewisses Talent haben, dieses Netzwerk auszubauen und zu betreuen, also zu pflegen. Die einfachste Methode ist natürlich, auch etwas zu geben. Und dies nicht nur in barer Münze für die Teilnahme an Kursen oder Ähnlichem. Viel besser ist es, wenn man die Menschen, die wichtig sein könnten, selbst zu Veranstaltungen, zu Konzerten oder Juries einladen kann. Denn unter den Juroren und den damit verbundenen Professoren in aller Welt gibt es auch ein Netzwerk des sich gegenseitigen Einladens. Wer einmal einen Wettbewerb veranstaltet und die richtigen Personen als Juroren eingeladen hat, kann sicher sein, dass er selbst dann auch als Jurymitglied nach und nach durch die Welt ziehen kann. So befruchten sich die Netzwerke, überlappen einander, man bleibt unter sich. Das hört sich frustrierend an, aber es ist Tatsache. Jeder sucht nach einer Chance, sich über ein Netzwerk in der Welt zu etablieren und eine Position zu erstreiten, die ein Selbstläufer wird, da man schon an allen Orten in bestimmten Positionen angetreten ist. Dasselbe gilt dann auch für den bereits angesprochenen Bereich von Festivaldirektoren, Labelmanagern und so weiter. Denn es gibt etliche Beispiele von Verantwortlichen, die sich in ihren vorherigen Jobs nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, aber immer wieder zu anderen Jobs in der Branche engagiert werden. Aufgrund welcher Expertise ist da manches Mal vollkommen fraglich. Da scheint die Politik, in der man dasselbe Vorgehen kennt, ein Vorbild zu sein. Denn auch dort würde ja niemals ein Politiker, der offensichtlich keinen guten Job gemacht hat, die Verantwortung übernehmen und sich zurückziehen. Nein, er wird auf einen anderen Posten gesetzt, auf dem er ebenso beweisen kann, dass er wieder nur Unsinn fabriziert. Oder er geht in die Wirtschaft, wo seine Kontakte mehr gefragt sind als seine Expertise. Es ist schon eigenartig, dass wir in einer Welt des investigativen Journalismus immer noch zulassen, dass Nichtskönner immer wieder auf die Füße fallen, auch wenn sie Unsummen an Geldern anderer Leute verschwendet haben und damit nicht einmal etwas erreichten. Aber auch der Journalismus gehört mittlerweile in großen Teilen längst zum System des Netzwerks. Da wird verlangt, dass man Dinge, die man veröffentlichen will, freigibt. Ansonsten lässt man eine Veröffentlichung nicht zu. Auch das ist in den Musikjournalismus übergeschwappt und Musiker wie Anne-Sophie Mutter haben dies professionalisiert und schicken einem Verträge, bevor sie sich mit einem Journalisten unterhalten oder lassen diese machen. Und dies hat sich so gut etabliert, dass jede Agentur, die vielleicht ein Interview organisiert hat, danach fragt, wann denn der Artikel zur Freigabe vorgelegt würde. Es ist ein Trauerspiel. Denn wo bleibt da der freie Journalismus? Darf man noch schreiben, was man will? Sicherlich nicht, denn man ist verantwortlich im Sinne des Presserechts. Okay. Und dieses ist in den vergangenen Jahren von der Politik dahingehend geändert worden, dass man vieles freigeben lassen muss. Zum Beispiel die wörtliche Rede. Das ist eine Tragödie und man kann sich nur darum drücken, da man weiß, dass man ohnehin rechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn man etwas schreibt, das nicht der Wahrheit entspricht. Man verpasst sich gegenseitig Jobs. Man verbindet Leute miteinander, man nutzt die Kontakte, um sich in der musikalischen Welt zu etablieren. Ich habe es hier Netzwerk genannt und ich sehe die Gefahren, das Ausufern dieser Netzwerkgedanken, auch wenn ich selbst sicherlich schon ein bisschen ein Teil davon bin. Doch ich habe niemals eine Gegenleistung verlangt, wenn ich Kontakte zwischen Menschen hergestellt habe, die ich immer frei miteinander verbunden habe, will auch in Zukunft daraus kein Netzwerk machen, da ich der Meinung bin, dass dies nicht mein Geschäft ist, sondern eher der freie Musikjournalismus. Dass sich das weniger auszahlt, ist ebenso klar wie die Tatsache, dass man sich damit nicht wirklich wichtig macht. Aber was bedeutet das schon? Was ist wichtig? Wer ist wichtig? Und wer nicht? Das wiederum entscheiden dann die Netzwerke für sich.